Moin, moin! Heute ist schon die 20. Folge unserer Bible Study. Also wir sind schon wieder seit 20 Wochen hier in der Apostelgeschichte unterwegs und wir haben immerhin Kapitel 6 erreicht. Also ich bin mal gespannt, wie lange diesmal der Weg durch die Apostelgeschichte geht. Also ich vermute mal, 80 Sendungen zu diesem Thema werden wir auf jeden Fall machen. Also ein Viertel haben wir auf jeden Fall schon geschafft. Na, immerhin. Und ja, wir sind ja dabei, uns hineinzulesen in diese Welt, wo beim letzten Mal die Armenpfleger, die Diakone gewählt wurden. Und einer davon ist Stephanus. Stephanus heißt auf Griechisch eigentlich Kranz. Also Stephanus war, wenn du so willst, Herr Kranz. Und wir kennen seine Biografie nicht, also eigentlich nur diese Station, die hier in der Apostelgeschichte genannt wird. Aber wir wissen das eine, nämlich dass er zur ersten Gemeinde gehörte und dort war er gerade gewählt worden zum Kreis der sieben Diakone, die für die soziale Versorgung Verantwortung trugen. Also, dass alle Essen bekommen, in einer immer größer und unüberschaubaren Gemeinde, die Multikulti war. Also, wo es viele Auswärtige gab, die nicht zu Hause waren in Jerusalem und die man leicht übersah. Und die Gemeinde nimmt ihren sozialen Auftrag richtig ernst. Und nun heißt es hier: Er war voll Gnade und Kraft. Vorher schon im Abschnitt davor konnte man lesen, dass er ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes war. Da waren seine Qualifikationen für das Amt des Diakons, also die sozialen Dienste, die er mitverantwortete. Und hier heißt es jetzt, er war voll Gnade und Kraft. Er tat Wunder und große Zeichen. Und ich will euch mal den ganzen Zusammenhang vorlesen. Apostelgeschichte 6, 8 bis 15. Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Da standen einige auf von der Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner und einige von denen aus Zilizien und der Provinz Asien, und stritten mit Stephanus. Doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Da stifteten sie einige Männer an, die sprachen: Wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und gegen Gott. Und sie brachten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, traten herzu und ergriffen ihn und führten ihn vor den Hohen Rat und stellten falsche Zeugen auf, die sprachen: Dieser Mensch hört nicht auf zu reden gegen die heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus von Nazareth wird diese Stätte zerstören und die Ordnungen ändern, die uns Mose gegeben hat. Und alle, die im Rat saßen, blickten auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Also, wer ist Herr Kranz? Herr Kranz Stephanus, ein Mann voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen. Und nun wird er in eine Diskussion verwickelt, und zwar mit besonderen Juden. Das waren Hellenisten. Also, sie kamen aus dem griechischsprachigen Teil des Römischen Reiches, aus Griechenland, aus Nordafrika. Da waren große Zentren der Bildung in der damaligen Welt. Man sprach damals Griechisch, so wie man heute weltweit in vielen Firmen Englisch spricht. Man war geprägt von der griechischen Philosophie und von vielen, was wir dort auch heute noch verankern würden, also was sich in dieser Kultur angereichert hatte. Und die Juden, die aus diesem kulturellen Zusammenhang kamen, die hatten offenbar in Jerusalem eine eigene Synagoge. Es ist nicht klar, ob sie da auch Griechisch sprachen. Das kann sein, aber sie hatten ein besonderes Gepräge zu argumentieren. Geschärft von der intellektuellen Art Griechenlands und der Philosophie dort, hatten sie eine andere Art zu diskutieren. Stephanus stellt sich dem. Er redet mit ihnen und sie spüren, er hat eine Art und Weise zu argumentieren, da kommen wir nicht gegen an. Ach du Schreck. Vielleicht haben die ein bisschen hochmütig über Petrus geredet. Ich meine, dieser Petrus, der roch doch nach Fisch, das war ein Fischer, der kannte weder Platon noch Aristoteles, der konnte vermutlich noch nicht mal Griechisch sprechen, den verachteten sie. Der war nicht gebildet. Den musste man auch nicht ernst nehmen. Aber jetzt an diesem Stephanus, da bissen sie sich die Zähne aus. Das war ein Gesprächspartner auf Augenhöhe. Und da wird's heiß. Sie diskutieren und es heißt, sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Und dann spitzt es sich zu. Ich meine, so ist es ja, wenn man in einer Diskussion ist und dann in der Auseinandersetzung merkt, das, was ich bisher gedacht habe, das stimmt nicht. Das ist nicht so überzeugend und so stark, wie es mir immer erschienen ist. Und dann hat man mehrere Möglichkeiten. Man kann sich besser verteidigen. Man kann sich öffnen und zugeben, ja, du hast recht, das, was ich bisher gedacht habe, war sehr vordergründig, nicht so tiefsinnig. Ich möchte deinen Gedankengang folgen und ihn annehmen. Oder man kann das auch total ablehnen und sagen, das will ich nicht. Ich merke zwar, der hat die besseren Argumente, aber ich will damit nichts zu tun haben. Und dann sind sie richtig dagegen. Und das passiert hier. Sie möchten die Diskussion gewinnen und sie können es nicht. Es ging ja in der jüdischen Diskussion nicht um irgendwelche Philosophie, sondern es ging immer um die Frage, was hat Gott im Laufe der Geschichte gesagt? Was hat er durch die Propheten angekündigt? Was ist Gottes Geschichte, Gottes Weg? Aber auch, was ist sein Wille für mein Leben? Und nun ging es um die Frage, wie verhält sich das, was Jesus getan und gesagt hat, in seinem Leben, in seinem Sterben und in seinem Auferstehen zu diesen Ankündigungen Gottes? Ist Jesus der verheißene Messias? Und was bedeutet das für das Volk Gottes, für das Volk Israel? Und was bedeutet das für das persönliche Leben natürlich dieser Leute, die dem Stephanus zuhören? Und Stephanus war super stark und klar. Es heißt hier im Anfang, voll Gnade und Kraft sei er gewesen. Gnade ist ja immer etwas, was eher schwach wirkt. Ja? Wenn die Gnade nicht stark ist, dann ist es einfach, du gibst zu viel nach. Ja, Gnade alleine wirkt irgendwie ja, schwach, beherrschbar. Aber bei ihm heißt es voll Gnade und Kraft. Und wenn jemand nur Kraft hat, dann wird er zerstörerisch, dann wird er brutal. Aber diese Mischung aus Gnade und Kraft, die macht's. Das ist eine wichtige, eine hilfreiche Komposition. Und die hatte Stephanus in seiner Art zu handeln und auch zu reden, ganz offensichtlich. Und damit kommen die Gesprächspartner zur Entscheidung. Und ich muss es leider so sagen, sie treffen leider die falsche Entscheidung, nämlich dagegen. Sie greifen nun zu unlauteren Mitteln und sie suchen nach Leuten, die im Volk Stimmung machen. Sie bringen falsche Zeugen auf. Sie behaupten, wie das so ist, immer nur Halbwahrheiten. Weißt du, das ist das Blöde. Eine Lüge, die zur Hälfte wahr ist, ist die gefährlichste Lüge. Also der Vorwurf lautet, er hat sich gegen den Tempel in Jerusalem geäußert. Jesus hat gesagt, er würde ihn zerstören, und er hat gegen die Tora, gegen das Gesetz Gottes gesprochen. Und natürlich hatte Stephanus da was zu gesagt. Der Tempel war der Ort, wo Gott versprochen hatte, dass er gegenwärtig ist. In den Opfergottesdiensten wollte er gegenwärtig sein. Er wollte mit Vergebung der Sünden dabei sein, den Menschen das erfahrbar machen. Er wollte ihr Gebet hören. Also das ist der Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Hier will ich euch hören. Und Jesus hatte gesagt, was im Alten Testament oder im Alten Bund der Tempel war, das ist in mir, Jesus, erfüllt. Der Tempel ist das Modell, ist der Hinweis. Und Jesus ist die Erfüllung. Denn in Jesus ist Gott selbst gegenwärtig. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also, da ist quasi der Tempel aus lebendigem Stein. Und das hatte Jesus in der Tat gesagt. Und Stephanus hatte das zitiert. Und nun heißt es, Stephanus hat gesagt, Jesus will den Tempel zerstören. Nein, er hatte nur von einer neuen Gemeinschaft gesprochen, die eben nicht mehr durch den Tempel konstituiert wird. Und dann hatte Jesus natürlich auch gesagt, was ist mit den Geboten Gottes? In der Bergpredigt hat er sie radikalisiert und auf den eigentlichen Willen Gottes zurückgeführt. Er hat gesagt, der Mord beginnt schon in den bösen Worten und in den Hassgedanken in deinem Kopf. Ehebruch beginnt schon in den Gedanken. Die Feindesliebe ist Gottes Gebot. Er hat es radikalisiert und mit der Rede, die er führte, deutlich gemacht, dass er an die Stelle von Mose tritt. Also er tatsächlich der Messias ist. Und nun drehen sie es um und sagen, der will alles abschaffen. Das heißt, es ist die halbe Wahrheit. Es ist eine Verdrehung, eine Lüge. Jesus schafft das nicht ab, er radikalisiert es, er bringt es auf den Punkt. Und so eine halbe Wahrheit ist super gefährlich. Da kann man sich nur schwer gegen wehren. Und Stephanus kann das natürlich auch nicht. Und dann steht er da, angeklagt und fertig gemacht, verleumdet. Und was spiegelt er jetzt wieder? Wut? Zorn? Rebellion gegen all diese Ungerechtigkeit, die sie ihm antun. Wir lesen in 6, Vers 15 folgendes, und alle, die im Rat saßen, blickten auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Krass, oder? Also nichts von Zorn, Wut und Aggression, sondern Stephanus spiegelt in dieser Situation die Wirklichkeit Gottes wider. Er sieht aus wie ein Engel. Ich meine, wie sieht ein Engel aus? Ich würde sagen, er reflektiert den Glanz Gottes. Er orientiert sich in dieser Lage nicht daran, was ihm hier die Leute antun, wie sie ihn belügen oder wie sie ihm etwas anhängen wollen, wie sie ihn verleumden und wie sie ihm Böses wollen. Er hasst nicht zurück. Er wird nicht bitter, sondern er schaut auf Jesus und spiegelt ihn wieder. Er spiegelt den Glanz und die Barmherzigkeit, die Wahrhaftigkeit Gottes wieder. Ich habe mal von einem Mann, der sein Leben in der Mission für Jesus gegeben hat, einen Satz aus seinem Tagebuch gelesen und auch gelernt, weil ich finde, dieser Satz drückt das gut aus. Er sagt nämlich, oder er betet, Jesus, lass mein Leben widerspiegeln, was es heißt, dich zu kennen. Das ist mein Gebet. Jesus, lass mein Leben widerspiegeln, was es heißt, dich zu kennen. Das ist mein Gebet. Ein krasser Satz. Und in all dem, was dir und mir auch an Schwierigen begegnet, möchte ich das mit dir zusammen durchbuchstabieren. Jesus, lass mein Leben widerspiegeln, was es heißt, dich zu kennen. Ich wünsche dir für heute erstmal alles Gute, Gottes Segen und freue mich, wenn es nächste Woche wieder heißt, verrückt nach Römer. Tagebücher der Apostel. Ich bin ja noch immer im alten, also Tagebücher der Apostel, da machen wir weiter mit der Bible Study. Tschüss, tschüss.